Also, dieser Stecker muss in die Steckdose, wofür er eigentlich nicht gemacht ist. Das startet man hier mit einem Autoschlüssel. Das funktioniert so, Schlüssel rein, Stecker rein. Ah, die war schon an, okay. Und dann macht man sie im Normalfall an, damit man sich vorher keinen Schlag holt. Ganz einfach. Abstimmen kann. So, 3, 2, 1, los. So, herzlich willkommen. Timo und ich waren jetzt unzählige Male zusammen in Kurdistan und haben uns überlegt, zumindest in den Artikeln nachher und auch bei den Videos und was da so rumkommt, da versucht man ja halbwegs sinnvoll Krieg, Krisensituation, Flüchtlingslager und alles Mögliche zu erklären und so zwischen sinnvoll und seriös. Und wer das auf Instagram manchmal gesehen hat, der sieht natürlich, ist das bei weitem nicht seriös und zum Teil auch eher sehr lustig und bizarr, aber das schafft es nicht immer alles in alle Storys. Und als wir so die letzten Jahre von vor Ort mal haben Revue passieren lassen, ist uns aufgefallen, dass da zum Teil sehr lustige Sachen bei waren, die man den Leuten mal erzählen sollte. Also haben wir uns gesagt, wir treffen uns hier in unserem geheimen Studio mal und machen einen Podcast in erster Linie, weil das mal gefordert war mit was passiert so
abseits der Kamera.
Genau, abseits der Kamera, behind the scenes, wenn Timo und ich alleine im Hotelzimmer sind oder solche Dinge. Und dann haben wir gesagt, nicht alles hat es in das hervorragende Buch Fronturlaub geschafft, was jetzt seit ziemlich genau einem Jahr auf dem Markt ist. Und indem ich so ein paar Sachen zu meiner Zeit dort erzähle, auch ein bisschen zu Timo. Und wir haben gerade mal grob angefangen, einfach ein paar Sachen zusammenzutragen, sind die Fotos durchgegangen und versuchen jetzt mal ein paar von den Dingen zu erzählen. Timo, erzählt euch mal ein bisschen was. Hallo Timo, und für die Leute an den Empfangsgeräten zu Hause, woher kennen wir uns eigentlich?
Das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Frage, weil ich wurde behördlich letztens sogar gefragt, wann ich dich denn kennengelernt habe. Und da musste ich auch erstmal grob nachdenken. Ich glaube, irgendwann vor ewigen Jahren habe ich dich mal wegen irgendwas zum Thema Kurdistan angeschrieben gehabt auf Facebook. Und da hattest du mir einfach Auskunft gegeben und irgendwann stand ich dann, glaube ich, plötzlich mal mit meiner Eintrittskarte vom Bunker und so ging das dann, glaube ich, alles irgendwie los dann. Aber ich glaube, das war sogar schon nach meiner ersten Kurdistan-Reise, ich glaube kurz danach. Mhm. Ja, und Anfang 2017 haben wir dann zufällig mal zur selben Zeit, glaube ich, so 2-3 Tage in Kurdistan gewesen. Du warst ja nur kurz da, ich war ja etwas länger da. Und seitdem fahren wir eigentlich regelmäßig zusammen darunter. Also bis jetzt, wo ich halt nicht mehr darf. Aber so die ganze Zeit, ich glaube 2017 waren wir zweimal zusammen unten, 2018 waren wir einmal unten gewesen.
Ja. Voll geil.
Und bevor es in den Kommentaren irgendwie gesagt wird, was hier so durch die Gegend pfeift, ich kriege einfach nur keine Luft.
Ja, aber ansonsten ist die exzellente Audioqualität. Ihr hört 1:1 exzellent das Husten und Röckeln von jemandem, der es nicht schafft, 3 Stufen hochzugehen. Zu viel Sport. Ja, so, was ist unsere erste lustige Geschichte? Du hast recherchiert, ich habe nur auf Facebook Blödsinn gemacht in der Zeit.
Ich hatte überlegt, wie wollen wir das anfangen? Wollen wir es jetzt anfangen? Ich war vor dir, also bevor wir uns kennengelernt haben, alleine mal unten gewesen. Oder wollen wir das systematisch machen? Ich würde mal sagen, wir tun uns systematisch so von der Außengrenze ins Land reinarbeiten. Weil an der Außengrenze gibt es da auch schon Geschichten. Ist zwar jetzt so die falsche Reihenfolge, aber was mir als erstes einfällt, ist eigentlich der Landweg von Kurdistan in halt eben andere Bereiche. Namentlich wäre es dann jetzt Nordkurdistan, also der türkische Teil. Mhm. Und da hatten wir eine ganz lustige Geschichte gehabt. Ich meine, wie muss man sich den Land, also Ibrahim Kail, das ist der Grenzübergang, wie muss man sich das vorstellen? Ist auf der einen Seite hat man halt die kurdische Grenzkontrolle, auf der anderen Seite hat man die türkische Grenzkontrolle. Zwischendrin ist halt so Niemandsland, so 200-300 Meter ungefähr. Und dann kommt halt der nächste Checkpoint. Das muss man sich vorstellen wie so ein
ist so eine Brücke über so einen Bach oder sowas.
Genau, und halt an beiden Enden ist halt so ein überdachter Posten, wo halt eben Autos kontrolliert werden. Und in auf dem kurdischen Teil ist es ganz lustig. Da gibt es einen Posten, wo so ein bisschen vorkontrolliert wird, also wo eigentlich nur Papiere kontrolliert werden. Du kriegst einen Stempel in den Pass. Und dann ist noch, eine Rampe ist das falsche Wort. Das sind halt so 2-3 Spuren hintereinander, gehen so ungefähr 200 Meter. Und dann kommt noch eine zweite Grenzkontrolle, das ist dann quasi die letzte, bevor es dann auf die Brücke rübergeht. Und ein kurdischer Begleiter von mir hat es dann immer so spaßeshalber die Generalprobe genannt, weil vor den Augen von den kurdischen Grenzschützern, nenne ich es jetzt einfach mal, stehen dann die Schmuggler und verstecken ihre ganzen Zigaretten und Tee, der halt eben rübergeschmuggelt wird, in ihren Autos. Und das ist dann quasi die Generalprobe. Beim zweiten Checkpoint gucken dann nämlich die Kurden nach entsprechenden Schmuggelgütern und wenn die Kurden es halt dann gefunden haben, dann haben sie die Schmuggler halt einfach besser versteckt und sind wieder dahin gefahren. Und das dann halt geschafft haben, dann ging es halt rüber dann auf die türkische Seite, wenn man dann die Generalprobe bei den Kurden bestanden hat. Weil die Kurden haben das halt nicht so verfolgt, die Türken waren dann ein bisschen unentspannter gewesen.
Aber ich finde, das ist doch eigentlich richtig. Also man zahlt ja Staatsdiener dafür, dass sie was fürs Volk tun.
Ja.
Und wenn die sich nun mal mit dem Verstecken von Gütern und Auffinden auskennen, dann finde ich es eigentlich nur konsequent, wenn die sagen, wir nutzen unsere Expertise zum Nutzen unseres Volkes. Und wenn ihr Scheiße versteckt, dann bieten wir den Service und sagen, naja, so könnt ihr Erdogan nicht ärgern. Wir finden das voll geil.
Ich meine, bei meiner Reisegruppe war es jetzt damals ein bisschen blöd gewesen, weil die waren alle so Mitte 20 bis Ende 20, würde ich mal so einschätzen ungefähr, bis halt natürlich der Taxifahrer. Aber stell mir das halt mal vor, wenn du dann irgendeinen deutschen Zollbeamten vielleicht hast, der findet es wahrscheinlich so ein bisschen befremdlich, das kurdische System.
Aber ja, wobei der deutsche Zoll doch, wenn ich es richtig verstehe, sollen die doch auch schützen, was im Inland ist und dass man nichts rausschmuggelt, also dass man gegen deutsche Gesetze nicht verstößt. Und gegen die kurdischen Gesetze verstößt du damit ja auch nicht. Also so eigentlich so der deutsche Grenzer, der auf Basis der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, der müsste doch auch sagen, ja, also in dem Land hier ist alles okay. Das ist ja nur für die drüben blöd.
Ich meine, man muss es sich als Deutscher wirklich so vorstellen. Es ist halt nur eine Straße. Und was die Kurden gefunden haben, wurden halt direkt an Ort und Stelle einfach neu versteckt. Das heißt, es war halt für Kurden war alles Taco gewesen wahrscheinlich, aber jetzt für deutsche Verhältnisse war es wahrscheinlich ein bisschen befremdlich.
Ich war nur einmal in Ibrahim Khalil, jetzt vor kurzem mit der wunderbaren Lausanne. Und die hat mir das mal gezeigt und ich habe die Zeit genutzt. Dichter komme ich nie an Erdogan ran, glaube ich. Und habe gefragt, ob es stört, ob ich mal einen Mittelfinger rüber zeige und das dokumentiere. Und sagt mir, nee, also in die Richtung, alles okay.
Was man beim Thema Mittelfinger auch sagen kann, was ich auch ganz lustig fand, man muss sagen, das war mein allererstes Mal Kurdistan, wo ich über Ibrahim Khalil reingefahren bin. Das war auch das einzige Mal in meinem Leben, dass ich über Ibrahim Khalil gefahren bin, weil da gab es auch schon Geschichten mit der türkischen Polizei, einmal und nie wieder. Und man muss sich das so vorstellen, wenn man quasi auf der türkischen Seite auf die Brücke drauf fährt, sieht man halt schon diese fetten Kurdistan-Stände. Also, die haben da nicht nur so Kurdistan-Flaggen, die haben da halt so riesige Kurdistan-Schilder. Die siehst du wirklich aus, ich weiß nicht, wie viel Meter Entfernung. Und die sind da halt, ich glaube, also damals war es jedenfalls so, ich weiß nicht, ob das mittlerweile anders ist, aber hattest du halt rechts und links von einem kurdischen Checkpoint halt die zwei riesigen Tafeln mit der Flagge drauf und dann eben auf dem Checkpoint selbst noch welche drauf. Und ich meine, gut, man muss halt sehen, dass die irakischen Kurden sich mit den Türken ein bisschen besser verstehen als jetzt im syrischen Teil, also in Rojava oder halt eben Bakur. Aber es wirkt halt schon dezent provokativ, wenn man halt diese riesen Tafeln da aufstellt. Aber es war halt eben auf der irakischen Seite, also irakischen Anführungsstrichen, und so weit ging es eigentlich noch, aber es war im ersten Moment schon eine ganz lustige Sache.
Ja, und man muss halt bedenken, die Peschmerga in Kurdistan-Irak, die werden halt von der türkischen Armee ausgebildet und erhalten Waffen und so weiter. Das ist aber ein eigenes Kapitel, wie wir das sozusagen türkisch-kurdische Verhältnis im Inland, Ausland und in welchem Ausland ist. Das machen wir ein andern Mal. Was hast du auf deiner Liste als nächstes? Du hast doch schlaue Dinge.
Ich glaube, so wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Schmuggler sind, kann ich dir eine Geschichte noch hinten dranhängen.
Nein, haben wir noch.
Das war nämlich auch eine Schmuggelgeschichte. Und wir sind ja wie gesagt im Taxifahrer / Schmuggler. Ich weiß jetzt nicht, was von den beiden mit seiner Hauptbeschäftigung war, also was der Nebenverdienst war und was der Hauptverdienst war. Ich sage einfach mal, das Taxifahren war der Hauptverdienst
gewesen.
Aber man weiß ja nicht, wer die Person ist, also von daher ist ja alles gut. Jedenfalls vor uns ist auch definitiv ein Schmuggler dann gefahren, aber der hat seine Zigaretten halt ein bisschen merkwürdig versteckt gehabt. Ich weiß nicht mehr genau, wo sie hingen. Ich glaube, im Radkasten oder so. Jedenfalls hat er bei der Autofahrt halt seine Stangen langsam verloren. Das ist halt, das muss man sich halt vorstellen. Der eine ist halt lang gebrettert mit, keine Ahnung, wie schnell fährt man da auf der Autobahn? 60, 70, 80?
Ja.
Halt angepasst an die örtlichen Gegebenheiten. Und unser Fahrer ist halt immer gefahren, nach 100 Meter angehalten, schnell ausgestiegen, hat die Stange Zigaretten angekassiert, ist dann wieder weitergefahren. Und es hat wirklich so alle 100, 200 Meter hat so eine Stange irgendwie abgefallen. Und so sind wir dann halt immer weitergefahren. Man muss auch vorstellen, die Gruppe, mit der ich unterwegs gewesen bin, nagel mich nicht darauf fest, aber ich glaube, die meisten waren das erste Mal da gewesen und wir waren alle so ein bisschen skeptisch gewesen. Also mit der Türkei waren wir auch ein bisschen skeptisch gewesen. Man muss dazu sagen, es war so zu der Zeit, wo es mit Dennis Yücel und so weiter so richtig brandaktuell war und dementsprechend beliebt auch Deutsche waren in der Türkei zu dem Zeitpunkt. Und wir waren alle schon total angespannt. Dann saßen wir halt in diesem Auto von diesem Schmuggler, der dann statt uns direkt nach Sırnak zum Flughafen zu fahren, einfach mal gedacht hat, der macht jetzt einen Umweg über Şişli. Mhm. Und es war zu dem Zeitpunkt, als die Türken halt eben auch in Şişli waren und da halt eben für Stimmung gesorgt haben. Und dann sind wir halt eben reingefahren, hatten halt die türkischen Checkpoints vor und nach Şişli gehabt. Und dann fahren wir auf irgendeinen Hinterhof und wir alle schon so ein bisschen...
Jetzt sind wir tot.
Das ist nicht so.
Gleich sehen wir Dennis.
Und wir wussten halt nicht so genau, was ist jetzt besser, als Deutsche hier in der Gegend zu sein, als Deutsche mit einem Schmuggler auf dem Hinterhof irgendwie von türkischen Polizisten gefunden zu werden. Wir waren da alle tendenziell leicht unentspannt gewesen, weil wie wir sehen können, wir sind lebendig rausgekommen.
Ja, wir hatten ja nicht immer nur auf Taxis vertraut, aber auch eine lustige Geschichte war noch, das Taxi war zu voll. Ich musste mit, jemand anders auch, und dann haben sie halt hinten die Scheiben runtergekurbelt und gesagt, Moment, also müsst ihr Ding wirklich im Taxi mitfahren oder müsst ihr mit dem Taxi mitfahren? Wir haben dann also in den Fenstern hinten gesessen, die Beine drin, die hat auch jemand artig festgehalten und die Rucksäcke oben auf dem Dach. Sagt, er fährt auch nicht so schnell, nicht so schnell waren dann so 140 und es ging nur eine Stunde, das war dann ein bisschen wild. Aber ich kam für 5 Euro ungefähr 80 Kilometer weit mit dem Taxi, das war fair.
So, ja, aber wir haben die eine Taxigeschichte will ich noch loswerden.
Mach das.
Das war Anfang 2017 gewesen, als die Offensive auf Mossul langsam losging, also als noch ein bisschen IS da unterwegs ist. Und ich war in Erbil halt eben gewesen und der Taxifahrer hat nicht so ganz verstanden, was ich von ihm wollte. Also ich meine, wir kennen ja die Zitadelle in Erbil eigentlich als Zitadelle in Erbil. Und wenn du halt aber das englische Wort für sagen, Zitadelle, das verstehen die Kurden aber wiederum nicht. Und dann habe ich immer so, Citadel, ja. Und dann hat er mich irgendwo hingefahren. Ich habe so ein Enno nebenbei schon auf, ich glaube, WhatsApp war es damals noch geschrieben. Ich habe gesagt, du, ich sitze in einem Taxi. Der fährt irgendwo hin.
Die Botschaft.
Ich habe keine Ahnung, wo es hier hingeht. Und Enno ist ja immer so einer, der macht da ja immer gern Späße. Der hat gesagt, ah ja, der ist halt vom IS, der nimmt dich jetzt mit.
Wenn er dich entführen will, sag einfach nein, danke.
Ja. Ah, ich weiß gar nicht, der hat mich am Ende irgendwo am Stadtrand von Erbil rausgelassen, vor irgendeinem Community Center. Also gut, das nehme ich. Da habe ich auch gefragt, ob das wirklich das ist, wo ich hin wollte. Und ich dachte, ja.
So,
Hauptsache raus. Und ich glaube, in Taxis hat man da immer so seinen gewissen Spaß.
Ja, wir sind dann ja sehr zügig, meist sogar umgestiegen auf Leihwagen. Das war mehr oder minder gut. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber du hattest eine Story, die endet im Leihwagen und die fing im Flugzeug an, glaube ich, mit einem anderen Deutschen, dem du über die Füße gestolpert bist.
Oh. Ja, ich weiß nicht, es war eine ganz lustige Geschichte gewesen. Man muss sich das vorstellen, im Flugzeug kennt man diese Dreiersitze. Mhm. Er saß halt eben am Fenster, ich saß in der Mitte und rechts neben mir saß so eine junge Kurdin. Ich weiß gar nicht... Ich würde sie vielleicht irgendwie auf Mitte, Ende 20 schätzen, irgendwas so in dem groben Ding. War aber lustigerweise schon verheiratet gewesen. Also bei Kurden geht es halt immer ein bisschen schneller. Und sie hat halt irgendwie kein wirkliches Interesse gehabt, mit ihm zu sprechen. Aber er wiederum hat Interesse gehabt, mit ihr zu sprechen. Und ich saß halt eben peinlich berührt dazwischen, weil es war halt offensichtlich, dass ich zu ihm gehöre. Und es war alles so ein bisschen cringe, der Moment. Und dann ging es halt auch noch so los, dass er ihr dann am Ende auch seine Karte quasi gegeben hat und gemeint hat, wir sind noch irgendwie x Tage in Erbil und sie kann dann anrufen. Und ich bin halt irgendwie vor Scham schon im Boot versunken, weil ich habe halt gemerkt gehabt, dass die nette Dame, glaube ich, an allem Interesse hatte, aber nicht diese Nummer anzurufen, um uns Zeit zu verbringen.
Die Nummer gegen Kummer.
Man muss sagen, man muss aber auch sagen, er war halt auch ein bisschen älter. Ich weiß gar nicht, auf was würdest du schätzen? 40er?
50, mindestens 50, so, ja.
Mitte 40, Ende 40, irgendwas in dem Dreh. Und sie hat, wie gesagt, geschätzt Mitte, Ende 20. Und es war halt dann so ein bisschen. Aber wie gesagt, ich, falls die Person das mithört, tut mir leid, nimm es sportlich, aber es war halt.
Timo hat dich verpetzt.
Ja. Es war halt ein bisschen. Ich habe mich halt ein bisschen geschämt gehabt in dem Moment. Ich habe mir halt gedacht, komm, wir sehen uns ja eh nie wieder. Also falls du das zufällig hörst, es tut mir leid.
Und für die Dame tut es mir leid.
Ja. Aber dann können wir, das ist eigentlich eine super Überleitung zum Thema Autovermietung.
Und eine Flugzeuggeschichte habe ich noch. Wir saßen beide im Flugzeug, hatten zum Glück Internet, wie man das so hat, waren kurz vor Landeanflug auf Erbil und bekamen beide eine E-Mail vom Auswärtigen Amt.
Das bitte reißen Sie sofort aus. Man muss dazu sagen, das war Ende 2017, also Ende, sag ich nicht, September 2017, das war kurz vor dem Referendum gewesen. Wir sind da ja, glaube ich, wann war das Referendum? Am 25. irgendwie so Montag?
30.
Oder 30. Ja, auf jeden Fall war das irgendwie so Montag, Dienstag, Mittwoch, irgendwas in der Konstellation. Wir sind am Freitag vorher, nee, Quatsch, am Montag sind wir angereist, am Mittwoch wäre es gewesen, sowas.
Ja.
Wir waren da quasi an dem Tag, als Masoud Barzani seine letzte Rede quasi vorm Referendum gehalten
hat. Die wichtigste Rede seines Lebens im größten Stadion und wir saßen hinter ihm. Ja. Guckt euch die Aufnahme an.
Wenn man auf Rudau guckt, irgendwo sieht man ein Bild von der Tribüne, wo wir auch sind. Ich bin der komische Deutsche, der mit dem Fähnchen winkt. Man muss dazu sagen, die Plätze waren halt alle belegt gewesen, als wir da waren.
Mhm.
Und da saßen halt, Gott, wer saß da alles?
Hier waren Barzani, die saß da und hat uns Platz gemacht.
Also alles, was irgendwie Rang und Namen hatte. Also kurdische Regierung und halt auch noch, ich glaube aus Saudi-Arabien waren welche da.
Eine Delegation.
Ja, also ich habe sie alle nicht gekannt. Enno hat quasi immer nur gesagt, guck mal, das ist der, das ist der, das ist der. Und ich nur so, okay, gut,
also
schön.
Also es war halt wirklich alles, was dort Rang und Namen hat und an wichtigen Politikern und allem da war. Und wir beide.
Ja. Und die sind dann halt eben alle schön aufgeruckt, damit wir direkt am Ausgang quasi unsere zwei Plätze bekommen. Ja. Und dann lag halt so eine Fahne und ich wusste halt nicht, was ich mit dieser Fahne machen soll. Und deswegen sieht man mich auf den Bildern immer, wie ich dann sitze mit meiner Fahne in der Hand und die hin und her schwenke. Falls die Behörden das jetzt auch hören sollten.
Er war schuld.
Ja.
Ich hab nur nicht mit den Leuten getratscht. Das war echt abgefahren, weil wir so direkt aus dem Flieger dahin gestolpert sind und dann so, ey, hallo Leute, ab geht's.
Aber bei dem Flieger muss man auch noch erwähnen, man muss ja sagen, wir sind ja nicht über das reguläre Terminal eingereist, wir sind ja quasi über das
Regierungs-Terminal.
VIP-Terminal.
Nee, das VIP-Terminal ist daneben, wir sind das über Regierung eingereist.
Und das Beste war ja gewesen, ich bin ja, also wenn Enno unterwegs ist, bin ich eigentlich meistens so die Plus 1, die also im Hintergrund
die mitläuft. Die Trophy-Wife.
Ja. Und ich gucke immer so nett in die Kamera und ich glaube, die Hälfte Leute hält mich für privates Personal, glaube ich. Weil ich auch halt meistens mit meinem medizinischen Sachen durch die Gegend gelaufen bin. Also mindestens...
mit einem Reisekoffer voll Equipment.
Ja, und halt, ich meine, wer mein Instagram-Profil gesehen hat, der weiß halt, wie ich angezogen bin dort unten. Der weiß halt auch, wie mein Rucksack und so weiter aussieht. Es sieht halt wirklich so aus, als ob ich hier so Personal Medic wäre. Und... jedenfalls, da stand dann irgendwie Tobias Huch, war ja auch da gewesen. Da stand irgendwie so Enno Lenze, Tobias Huch und Timo stand auf dem Schild. Weil ich weiß gar nicht, wie du mich angekündigt hattest.
Ja, ich hab's im WhatsApp-Chat, die Airline hat halt genau gefragt, wer mitkommt. Und ich hatte nicht aufgepasst. Er sagt, nein, bring Timo mit. Und dann sagt, alles klar. Und dann stand halt auf dem Schild. Enno Lenze, Herr Tobias Huch, Timo.
Schon einfach mal angesprochen gefühlt und bin da mitgegangen.
Ja, und die Delegation vom Unterhaus, die ja auch noch da war, die ganzen Diplomaten, das war eine lustige Runde.
Da habe ich mir auch schon so gedacht. Ich meine, das war der Moment gewesen, ich glaube, noch bevor ich selbst irgendwie... Ich meine, mittlerweile muss man auch sagen, ich bin ja nicht nur plus eins von Enno, also ich kenne auch ein paar eigene Leute quasi. Meistens hat es mal was Medizinisches damit zu tun. Und in dem Moment kannte ich halt eigentlich niemanden.
Nein.
Und dann sitzt du halt da in dem Regierungsterminal. Auf der einen Seite kurdische Regierungsräume, auf der anderen Seite englische Regierungsleute. Zwischendrin waren halt noch Diplomaten aus allen Herren Ländern. Nebendran sitzt Enno, der halt auch schon Connections zu Regierung hat.
Der Typ, der von der Autobahn zum Privatjet ohne Sicherheitskontrolle fahren konnte. Das war, ich meine, der Außenminister von Saudi-Arabien oder irgendwie sowas. Iran war es. Genau, wo ich dachte, okay, alle da.
Und ich sitze halt mitten
drin. Erstmal die Hand geschüttelt.
Ja, das waren halt...
schon. Da erlebt man Dinge, ne? Ich sag ja, Kurdistan ist eine Reise wert, aber mir glaubt nie jemand. So, kommen wir zur
Autovermietung. Eigentlich waren wir bei der Autovermietung gewesen. Da gibt es noch eine ganze Menge. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ich glaube, fangen wir ganz vorne an. Ganz vorne muss man sagen, wir haben ja eigentlich mittlerweile so unsere Stammfiliale, wie man sagen kann.
Und den
Stammverkäufer. Ja, also der begrüßt uns quasi schon mit Handschlag, auch wenn wir irgendwie nur eins oder zweimal im Jahr da sind. Ja. Aber man merkt, wir hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Und er war halt damals so gewesen, dass er zu uns gesagt hat, ja, wir vermieten sehr gerne an Deutsche, weil Deutsche bringen das Auto immer top in Schuss und komplett sauber zurück. Und ich muss gerade mal schauen.
I give you the new car because you're Germans.
Ich habe hier nämlich dann irgendwo noch ein Bild, weil man muss dazu sagen, Kurdistan ist jetzt, ja stimmt, wir können die vorher nachher Bilder von meinem Auto dann zeigen.
Ich wusste gar nicht, dass der so aussah vorher.
Ja, so sah der vorher. Also, wenn wir dran gedacht haben, blenden wir dann, wir machen hier gerade ein Video und einen Podcast.
Ja, gleichzeitig. Wir schmeißen das zusammen fürs Fotoradio.
Ja, wenn wir das Video veröffentlichen, tun wir das noch reinschneiden. Wir haben quasi ein Vorher-Nachher-Bild. Ich hatte mir halt so ein Chevrolet Pickup gemietet gehabt und der war halt weiß gewesen. Und ich habe halt weiß entgegengenommen. Und Moment, ich scroll mal eben ein bisschen runter.
Wir müssen mal gucken, welches Auto haben wir eigentlich angeschaut.
Und so habe ich...
Also, sieht aus wie angezündet. So
ja, es ist halt ein Zwei-Farben-Lack mittlerweile. Die eine Hälfte ist beige und die andere ist weiß. Weil das Problem war gewesen, ich bin halt auch, da bin ich halt so ganz deutsch, ich möchte das Auto schön, auch schön sauber und so weiter, will ich es zurückgeben. Mein Problem war halt gewesen, ich habe damals keine Waschstraße. Mittlerweile weiß ich, dass in der Mall gibt es eine Waschstraße, aber damals wusste ich es nicht. Und du hast das nicht so wie in Deutschland, dass hier irgendwo in jeder Straßenecke, wie heißen die, McWash, hast du nicht gesehen. Es ist mehr so nach dem Motto, du stehst im Hinterhof mit dem Gartenschlauch und das Auto wird halt irgendwie sauber gemacht. Hier und da hast du auch so Waschboxen, aber halt meistens bei den Malls noch irgendwie so mit
dran. Also du gibst das halt ab, also du parkst die Karre und sagst, wasch mal bitte.
Ja. Ja, aber das System habe ich damals nicht verstanden gehabt, also habe ich das mit einem schicken Zwei-Farben-Lack abgegeben dann.
Wir hatten auch die eine Karre, die war so dreckig am Ende, dass wenn man sie mit der Hand angefasst hat, die Hand nicht dreckig wurde, weil der Dreck so fest war. Die. Ja. Also wir haben, ich weiß nicht, wir haben einen Stapel Autos von der immer gleichen Autovermietung gekriegt. Sie waren immer glänzend weiß am Anfang und sie waren so schwarzbraun beim Abgeben. Der eine jetzt, der letzte, tat mir echt leid, aber ich war noch rein journalistisch natürlich in einer Kaserne und hatte es auf dem Rückweg ein bisschen eilig, weil ich die Zeit verpennt habe und bin beim Überholen in Schlingern geraten und irgendwie irgendwo neben der Straße aufgekommen. Und da war dann halt die Stoßstange und die Motorhaube und die Scheibe und alles kaputt. Und die Karre war dreckig. Das war das erste Mal, dass die überhaupt was gesagt haben. Aber auch nicht schlimm. Die meinten, oh, das passiert beim Überholen, das kennen sie. Zahlt die Versicherung. Aber auch sonst, ich glaube, also zumindest Reifen, Bremsen, Lack, das leidet da einfach bei, je nachdem. Also das eine Mal war auch gut so, könnt ihr schon gucken, aber da oben sind iranische Drohnen. Da sind wir dann auch so ein bisschen schneller gefahren, um da wieder wegzukommen. Die wollten wir nicht aus der Nähe sehen.
Oder das andere war auch toll gewesen, der PKK-Checkpoint, der Peshmerga-Checkpoint in Kandil,
wir wollten zur iranischen Grenze.
Ja, genau, da war halt ein Checkpoint gewesen. Und erst hatten sie gedacht, wir werden sonst irgendjemand, der sich komplett verfahren hat. Und dann kam Enno an mit, Journalist, hat dann seinen Ausweis vorgezeigt und dann wurden sie, glaube ich, richtig panisch. Aber man muss dazu sagen, bei Kurden, also jedenfalls so unsere subjektive Meinung war bisher, bei Journalisten sind die immer so ein bisschen sehr vorsichtig, weil tote ausländische Journalisten macht sich jetzt nicht so besonders gut. Und dann wurden sie langsam wirklich so ein bisschen panisch und dann haben sie irgendwie versucht, uns davon abzuhalten, hinzugehen, weil das Problem ist, Kurden sind auch vor allen Dingen zu ausländischen Besuchern immer extremst freundlich. Ja. Das heißt, auf der einen Seite wollen sie dich nicht weiterfahren lassen, weil sie wissen, da vorne ist die PKK aktiv und es ist ein bisschen unschön, wenn man da die unbewaffneten Westler dahin geht.
Also und halt nicht mal wegen der PKK, sondern also das Problem war, es hat kurz vorher einen Luftschlag von der türkischen Armee auf PKK-Leute da gegeben. Ja. Die haben gesagt, also egal auf welcher Seite und wie ihr steht, aber ihr wollt nicht zwischen den beiden stehen.
Und dann waren die halt eben in einem Dilemma gewesen, dass es uns nicht verbieten möchten, aber sie möchten auch nicht, dass wir da langfahren. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten aber auch so ein bisschen Gebrauch gehabt, bis wir es verstanden haben, weil der Checkpoint war halt nicht so englischsprachig gewesen. Normal kannst du dich mit Englisch irgendwie mit Händen und Füßen durchschlagen, an dem Checkpoint halt nicht. Der war halt wirklich so am
Ganz weit, das war kurz. Also wir konnten schon in Iran gucken und dann ja erstmal Tee, Baklava, alles gut, ja. Ja, ja, schön, dass ihr da seid. Und wo wollten ihr hin? Ach, da hinten. Ja, also nicht, dass wir euch da irgendwie Regeln machen wollen. Wir sind ja im freien Kurdistan, aber da war halt gerade ein Luftschlag und da wird irgendwie noch gebombt. Also wir würden jetzt nicht empfehlen, da so direkt hinzufahren.
Man muss aber auch sagen, das hat jetzt weniger damit zu tun. Es ist wieder eine Sache, wo ich alleine unterwegs war. Wir sind wieder geistig, müsst ihr euch vorstellen, wann war das gewesen? März 2017, Mosul-Offensive. Ja. Und man muss halt sagen, ich habe halt irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es schaffe, aber immer, wenn ich von Erbil nach Kobuk fahre, lande ich in Mosul.
Ja, wenn man nach Navi fährt.
Nee, das war nicht mal nach Navi gewesen, mein Problem ist halt...
Die Straßenschilder auch.
Ja, das war das... Genau. Aber man muss dazu sagen, für die Leute, die sich jetzt nicht mit dieser ganzen Geografie da unten auskennen, unter Normalbedingungen, also so prä-islamischer Staat, war die reguläre Route von Erbil nach Duhok eigentlich über Mosul, ja, also die Hauptverkehrsstraße. Ja. Und also mittlerweile haben sie auch neue Straßen gebaut, aber zu dem Zeitpunkt war halt das die übliche Route. Und dementsprechend stehen auch alle Schilder auf dieser Route. Und aus Deutschland ist man es ja gewöhnt, ja, wenn man jetzt gerade mal jetzt nicht zwingend aufs Navi gucken muss, weil ungefähr kennt man die Richtung, dann fährt man halt nach Straßenschildern. Ja. Und ich halt eben auch nach Straßenschildern gefahren. Und man muss sich das so vorstellen, so ein normaler Peshmerga-Checkpoint, wenn er jetzt nicht irgendwo in der Nähe von der Front ist, ist eigentlich, wie nennt man das, so ähnlich wie bei so einer Tankstelle, halt eben
ja,
eine
Säule, so ein überdachtes Dach drüber, Haus, zwei Leute fertig. Drin, ja. Und wie so eine Einfahrt für so ein Parkhaus oder sowas, halt, ja. Da stehen so zwei Leute rum und ist ein bisschen Dach drüber.
Ja, und dann war es halt so gewesen, die Straßen nach Mosul, da kannst du halt wirklich sehen, die Checkpoints werden immer befestigter und befestigter, irgendwann sind halt noch Wände davor. Und hat immer mehr Leute und auch schwerere Waffen dann teilweise rumstehen.
So, hey,
und irgendwann, ich habe es erst halt überhaupt nicht geschnallt gehabt, weil Timo fährt halt wieder verpeilt. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, hab, scheiße, da vorne ist ein Mosul. Ich also kurz rechts rangefahren, habe Navi aufgemacht, habe so gesehen, ja gut, was mache ich jetzt? Dann habe ich aber gesehen, direkt vor Mosul gibt es so eine kleine Straße, die quasi vielleicht irgendwie so 200-300 Meter parallel zu den Vororten von Mosul läuft. Habe ich mir immer gedacht, ah, komm, wenn du hier Gas gibst, könnte passen. Man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt hatte ich Weste, Helm auf dem Beifahrersitz liegen und halt eben noch meinen großen olivfarbenen Rucksack. Also wie gesagt, wer mir auf Instagram folgt, kennt den eigentlich. Ja. Das ist dann dieser Medic-Rucksack, den auch die Bundeswehr früher, ich glaube mittlerweile nutzen sind auch noch benutzt. Deswegen, also man hat mir abgenommen, dass ich so ungefähr weiß, was ich eigentlich tue. Und dementsprechend kam ich halt irgendwie so am letzten Peshmerga-Checkpoint, weil ich dachte mir halt, ja, die Peshmerga, die stehen ja bis Mosul und in Mosul kämpfen die Irakis. Hab ich mir gedacht, die kleine Straße, die wird bestimmt noch Peshmerga-Gebiet sein. Ich also letzter Peshmerga-Checkpoint, der grinst mich nur über beide Ohren. Der hat sich ja wahrscheinlich gedacht, ey, komm, der Typ wird wissen, was er will. Die Weste liegt da schon, der weiß, was er tut. Lässt mich also durchfahren. Ich stehe dann im Niemandsland, sehe nur vorne halt den nächsten Checkpoint und eine Flagge oben wehen. Ich aus der Ferne so, ey, das passt irgendwie nicht. Fahr näher ran.
Wie sieht Kurdistan aus?
Ja, so, ey, scheiße, das ist Irak.
Kein Visum.
Und da habe ich mir gedacht, oh, das ist vielleicht eine blöde Idee. So. Also A, ohne Visum, B, mit, ich war ja da schon mehr als einmal in Kurdistan gewesen, also mit mehreren kurdischen Visa und mit einem Auto mit Erbiler Kennzeichen. Das ist vielleicht alles nicht die intelligenteste Idee. Ich also mitten im Niemandsland bin, habe ich gedreht, fahre wieder zurück auf der anderen Seite vom Checkpoint. Und dann lachen alle Peshmerga. Und dann kommt der eine.
Hey, Family Mall ist da hinten, du Depp, ne?
Und dann kommt dann so einer, lacht mich so an, kneift mir so in die Wange. Und ich dachte so, yes, gut. Dann bin ich halt weitergefahren. Und das Dollste war halt gewesen, ich bin ja jemand, ich bin ja schon ziemlich schmerzfrei geworden. Also vor meiner ersten Reise nach Kurdistan. Kann man ja, ich mache mal einen kleinen Exkurs. Also wie ich mir Kurdistan vorgestellt habe, Enno hat es ja in den alten Podcasts schon erwähnt, dass man sich das alles immer viel rückständiger und viel kaputter vorstellt. Und Sivan Talab, Grüße, hat ja damals mal zu mir gesagt, dass sie mich mitnehmen wollte. Übrigens hast du bis heute nicht getan, falls du das
weißt. Hast du noch keinen Sorani beigebracht.
Ja.
Und aber der Kuchen war gut.
Ja. Das war nämlich da, wo sie gerade ihre, ich weiß gar nicht, erste, zweite oder dritte Aktion gemacht hat, wo sie den LKW vollgeladen hat mit Klamotten und allem, was geht.
Während sie ihr Abi gemacht hat, hat sie Hilfsprojekte für Kurdistan gemacht.
Und da hat sie mir angeboten gehabt, dass sie mich auch mal runter ins Camp mitnimmt. Und da habe ich dann auch noch so naiv gefragt, Ja, aber essen wir nicht den Leuten das Essen weg? Das ist halt komplett naiv gewesen. Ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Und Gott, jetzt weiß ich gar nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind. Aber egal.
Ja, genau.
Also, Autos, die, wir hatten noch eine Sache mal. Wir sind mit dem Auto, wir mussten relativ zügig wieder irgendwo wegfahren. Und das Doofe ist, wenn man ganz schnell vor einer gefährlichen Situation wegfährt und dann leider den Berg runter in Serpentinen fahren muss, wie so eine Schießbudenfigur, so hin, her. Und ich bin so schnell ich konnte gefahren. Also mal Gasbremse. Und unten dachten wir, scheiße, irgendwas stimmt hier aber richtig gewaltig. Und dann so ein Checkpoint hat jemand gesagt, ey, Leute, eure Karre brennt oder irgendwas ist hier nicht okay. Wir sagen, okay, die Bremsen vorhin gequalmt. Das waren einfach nur die Bremsen, die gequalmt und gestunken haben. Was außer als wir die Karre abfackeln. Und wo wollt ihr hin? In Charmilet, auf die Achterbahn. Da seid ihr bescheuert, ihr seid kurz vorm Iran. Charmilet ist 2 Stunden darunter. Und dann, ja, Charmilet. Aber konnten dann durch. Die Karre hat auch nicht mehr so lang gemacht, glaube ich.
Ja, das ist wirklich mal. Das war für die Leute, die es kennen. Wir sind dann, was war das, ein RAV 4 Toyota? Ja, dieser kleine Mini-SUV. Mit was sind wir denn durchschnittlich von 18 und mit 25 Liter auf 100 Kilometer?
Ja, am Ende mehr als 20. Ich habe gedacht, die Karre, die, also, wie kann dieses Auto so viel Sprit fressen? Das geht überhaupt
also
nicht.
Also man muss sagen, wir hatten nachher mal nachgeschaut. Ich glaube, wir hatten den kleinsten Motor, der irgendwie verfügbar war. Ja. Und wir haben die Kiste getreten. Ja, man muss sagen, muss man Enno fährt normal immer wie die letzte Oma in Kurdistan.
Da.
Und nachdem ich ihn dann irgendwie, glaube immer so die ersten 2 Tage piesackt habe, fängt er auch an, Gas zu geben.
Du hast versucht, Musik zu finden, die ich nicht mag und bist gescheitert.
Aber das Problem ist halt auch, wie soll man das sagen? In Kurdistan, ich meine, in der Theorie gibt es Verkehrsregeln, in der Praxis ist das alles irgendwie mehr so ungefähr Richtwerte. Und das Tolle ist ja auch, dass die Kurden immer meinen, dass wir Europäer da unten irgendwie nicht Auto fahren könnten, dass die Kurden das quasi besser können und kriegen dann immer Angstzustände, wenn wir Deutschen dann quasi
fahren. Wenn wir ordentlich Auto fahren, ja.
Nur weil wir halt auch eben andere Sachen gewohnt sind. Und ich kann mich halt nur daran erinnern, ich bin halt jemand, ich nutze die Situation teilweise aus. Und ich nutze auch den vollen Raum. Also der gegnerische Standstreifen ist für mich auch eine Überholspur im Zweifel.
Aber das lernt man da auch. Also als das war das eine Mal bergauf, haben sich 2 Tanklaster überholt. Der eine auf der unteren Spur und der andere im Gegenverkehr. Das sind so Situationen, wo man sagt, ich will einfach nur vorbei. Ich will auch nicht dahinter stehen, wenn es einen riesen Feuerball gibt. Aber ich habe ja bei Fidelis mit den Aurex-Leuten ordentlich Autofahren gelernt. Ich habe ein tolles Zertifikat. Armored Vehicle Security Driver. Also ich kann in Krisengebieten 6,5 Tonnen Landcruiser sicher bewegen.
Bringt dir aber nichts, wenn 2 Tanklaster kollidieren.
Ich wollte sagen, und wenn der Tanklaster hochfliegt, fliegt der 6,5 Tonnen Landcruiser wie jede andere Karre.
Und an die Leute von euch, die Final Destination kennen. Ich weiß nicht, welcher Teil das ist, aber es gibt einen
alle,
von den...
Alle in Kurdistan.
Nee. Es gibt diesen einen Teil mit dem Lastwagen und der Autobahn. Ich glaube, der Baumstämme damals, irgendwas in der Richtung, wo es einen Unfall gibt und diese Stämme durch die Gegend fliegen und alle Leute irgendwie aufspießen. So, ihr wisst, was ich meine. Also, wer Final Destination kennt. Und wir hatten das Bild dann damals auch auf Twitter, so glaube ich, gepostet gehabt. Da saß ich im Beifahrersitz, habe ich schon gemacht. Da ist vor uns ein Auto gefahren, was irgendwie Metallstangen oder so für irgendeine Baustelle dem geliefert hat. Und so Lasi ist bei denen jetzt nicht so groß in Kurdistan. Die hatten, glaube ich, irgendwie gefühlte 2 Spanngurte drüber. Und es war dann so die ganze Lastensicherung gewesen. Und wir sind dann eben hinterher getuckert und haben halt die ganze Zeit eine Chance halt eben gebraucht, wie wir dieses Ding dann irgendwie überholen konnten.
Irgendwie.
Weil man kann zwar theoretisch außerhalb der Straße fahren, aber manchmal hat man das Problem, dass dann doch die Schlaglöcher ein bisschen heftig sind.
Ja,
und mit einem gefetten Landcruiser kann man locker drüber hauen, aber meistens haben wir das Pech, dass wir irgendwelche kleinen...
Ja.
Dinger haben, wo man sich jetzt nicht direkt traut, da drüber zu fahren.
Nee, und je nachdem, wo es ist, stehen da halt noch so Minenschilder rum. Sagt man, nö, ich bleibe auf der Straße.
Oh ja, das war ja auch in Mosul gewesen. Mhm. Muss ich nochmal ganz kurz einen Schwenker, also so einen Einschwenk machen. Peschmerga sind ja sehr, sehr schmerzfrei, was Minen angeht. Und Enno kann ja auch Minengeschichten erzählen, bis zum geht nicht mehr. Aber jetzt nochmal zu meinem Checkpoint. Vorletzter Checkpoint, letzter vor Mosul. ist an der Seite aufgereiht, alles, was sie irgendwie an Minen und Sprengfallen und hast du nicht gesehen, da vom IS rausgeholt haben, also aus den ganzen Gebieten, haben die am Straßenrand einmal aufgereiht und da halten wirklich Zivilautos, Leute steigen aus und besichtigen dann diese Felder. Wo ich mir nur so gedacht habe, ja, in Deutschland wäre es wahrscheinlich locker 10 Kilometer abgesperrt gewesen und keiner darf da auch nur in die Nähe von denen.
Ja, ich hatte das, ja auch noch, genau, als ich beim Kampfmittelräumdienst war, das war ganz interessant, die hatten auch so regaleweise, also so Metallregale und so voll, und ich hatte gesagt, okay, kann ich Fotos machen, klar, sagt, aber es ist so dunkel, kann ich die eben raus in die Sonne stellen, ein paar von den Dingern, einfach um Fotos zu machen, und habe die so mit dem Fuß so zurechtgedreht, meinten, ja, aber, ne, also, ne, kannst du schon machen oder nicht, und war mir jetzt nicht ganz klar, ob das okay ist, also, ey, wenn das nicht okay ist, sag einfach. Ja, nee, aber dann nimm lieber die, die wir schon entschärft haben. Außer, okay, wie wär's mit irgendwie einer klaren Kennzeichnung? So, Achtung, diese Mine kann noch hochgehen. Ich sagte, na, ist doch klar, die einen stehen links, die anderen rechts. Also, das weiß man doch.
So, wir könnten ja gerade, wenn wir noch beim Thema Auto sind, ja, den Highscore machen, ob wir dann auch, können wir den grüßen? Ach, ich grüße dich jetzt einfach mal, Piran, falls du das siehst. Enno ist ja so ein Spezi, was Blitzer und so weiter in Kurdistan angeht. Aber man muss dazu sagen, ich meine, mittlerweile rüstet Kurdistan auf, so ist es nicht. Aber ich glaube, früher hatten die gefühlte 5 Blitzer auf ganz Kurdistan verteilt. Ja, und ich glaube, du hast alle mitgenommen.
Ich habe in einer Fahrt jeden kurdischen Blitzer.
Und man muss das so sagen, wie gesagt, wir haben ja hier unseren festen Stamm, die Autodealer. Und wie gesagt, ich glaube, in der ersten Reise haben wir uns auch dreckig zurückgegeben. In der zweiten Reise hatten wir einen Strafzettel wegen Falschparken. Das war so in Erbil. Aber man muss sagen, Enno hat das wirklich sehr, sehr super gelöst. Also die Story war so gewesen, wir wollten morgens eigentlich nur kurz an der Zitadelle was frühstücken und dann direkt weiterfahren nach Duhok und Parua Baku und so weiter beim Orobitsch-Waisenhaus besuchen. Und da haben wir halt so einen Stand gesehen, es gab keinen Parkplatz, wir haben uns gedacht, ey komm, da vorne ist eine Lücke, da stellen wir uns jetzt einfach mal hin. Ich meine, in Deutschland würde niemand in einer Kurve parken, in Kurdistan passt das. Dummerweise war diese Kurve aber direkt vor so einem Verkehrshäuschen von der Verkehrspolizei gewesen.
Ich habe der Verkehrspolizei die Sicht auf den Verkehr zugeparkt und es nicht gemerkt.
Und dann kamen wir halt zurück und hatten dann halt so einen Zettel am Auto kleben und dann wussten wir halt nicht, ja, was ist denn das jetzt? Weil da gab es ja dann logischerweise keine englische Übersetzung. Und das Schlimme ist ja, unser, ich nehme mal an, es war Sorani gewesen, also ich muss zu meiner Schande gestehen, man mag mich steinigen, Arabisch und Sorani geschrieben kann ich selten auseinanderhalten. Also hin und wieder bei ein paar Zeichen kriege ich es hin, aber oftmals ist es nämlich dasselbe. Und vor allen Dingen, wenn du dann Sorani-Handschrift hast. Leute haben teilweise so eine fiese Handschrift im Kurdistan, ich weiß jetzt nicht, was genau das ist. Und dann saßen wir halt mit so einem Zettel in der Hand und wussten nicht mehr, was wir mit diesem Zettel machen. Müssen wir jetzt irgendwo hingehen? Und ich glaube, da hat dann irgendein netter Follower uns dann irgendwie, was hat er gesagt, 15 Euro oder irgendwas in der Richtung. Nee, Quatsch, nicht 15 Euro, 30.000 Dinar.
30.000 Dinar.
Und dann sagst du, ach komm, das lohnt sich nicht. Nee. Das war ja noch human gewesen. Dann, eine Reise später, haben wir uns schon gedacht, ob wir vielleicht drauf angesprochen werden, auf den Strattel wurden wir aber nicht. Und dann haben wir irgendwie so zwei Blitzer so hintereinander mitgenommen. Mhm. Und dann haben wir halt, haben nur Piran so gefragt, ja, weißt du denn, was hier irgendwie so ein Blitzer kostet? Wir sind hier irgendwie einmal mit 80 in einer, was weiß ich nicht, was Zone durch und einmal mit 110. Und dann, glaube ich, sind wir danach nochmal, haben wir wieder gefragt.
Ich glaube, das ging so in den 100er-Dollar-Bereich jedes Mal, ne?
Ich weiß nicht so. Aber man hat mir mal gesagt, dass man irgendwie das, was man zu viel gefahren ist, irgendwie dann einen Dollar bezahlen muss. Irgendwie so. Es war auf jeden Fall, ich habe schon wieder vergessen, weil ich habe mir damals gedacht, ey, ich lasse mich einfach nicht blitzen, dann ist das Problem für mich erledigt. Das
wollte ich auch, aber die haben mehr Blitzer aufgebaut, da konnte ich nichts für.
Weil ich meine, man muss normal sagen, für die Leute, die kurdischen Blitzer kennen, das sind irgendwie, was sind das, deutsche Blitzer von vor 20 Jahren oder 30 Jahren? Ja, aber
inzwischen haben die auch neue.
Mhm. Ja, aber man muss halt dazu sagen, ich meine, in Deutschland ist es ja teilweise schon so ein bisschen offensichtlich. Also wenn irgendwo ein grauer Caddy steht, dann machen wir langsam. Und in Kurdistan ist das so, was sind denn das? Auf jeden Fall so dicke SUVs haben die. Und was bei uns der graue Caddy ist, ist bei denen so ein grauer oder meistens silberner SUV. Ja. Die haben auch nur einen Typ. Und dann hast du mitten in der Pampa am Straßenrand plötzlich so einen neuen SUV stehen. Und dann denkst du dir so, ja, ich weiß, was los ist, außer Enno, der ist halt durchgefahren.
Genau, ich hab gewunken, dachte, netter Typ.
Leider haben wir nie ein Passfoto bekommen. Also falls die Verkehrspolizei zuguckt, wir hätten gerne noch ein Passbild. Das hängen wir uns dann hier.
Kommt hier ins Studio.
Ja.
So.
Ja, aber das waren dann so unsere Highlight-Geschichten. Nö, ich glaube, sonst kann man eigentlich Autofahren in Kurdistan, ja, das ist... Ich glaube, man muss es wirklich immer gemacht haben im Leben, damit man wirklich mitreden kann. Es ist eigentlich gar nicht so stressig, wie man sich vorstellt, wenn man das jetzt alles so...
Mit der Zeit geht das.
Ja, kann man eigentlich soweit ganz gut sehen. Lustig war es auch gewesen, wie sich Deutsche das manchmal vorstellen, weil da hatten wir auch jemanden gehabt, also bei Kurdistan muss man sich halt das so vorstellen, du hast kleine Leihwagen, also die irgendwie so in der Größe von einem Golf ungefähr sind, auch in der Höhe von einem Golf, dann geht es halt los mit so kleinen SUVs, so Kia Sportage, Nissan Juke, alles in so Richtung, halt irgendwas Kleines. Und dann hast du dann die etwas kleineren Pickups, dann die fetten Pickups, die fetten Geländewagen, also Landys und so. Und es ist zu empfehlen, eigentlich immer einen möglichst dicken, möglichst hohen Geländewagen zu fahren, damit du halt im Unfall die bessere Lage hast. Und dann hatten wir jemanden gehabt, der dann irgendwie wirklich versucht hat, so den letzten Cent irgendwie rauszuquetschen. Der wollte dann ein Auto haben,
doch billiger.
Ein 24-Stunden-Fahrer.
Kann ich einen Esel haben.
Und das alles am besten unter $50 am Tag. Und dann war halt so ganz fasziniert, dass so ein Fahrer auch mal $50 am Tag kostet, wo ich mir so denke, also für jemanden, der den ganzen Tag bereitsteht, sind $50 eigentlich ziemlich wenig.
Ja, und der dann immer, also in der Autovermietung, wir haben gesagt, gib eine Karre, danke Kumpel, los geht's.
Ja, aber geht's noch kleiner, geht's noch billiger? Und wenn ich das nicht nehme und wenn mich jetzt doch jemand fährt und geht das noch weniger, war echt anstrengend.
Ja, und wir saßen nur da hinten und haben uns immer gedacht, oh,
wann ist das jetzt
endlich vorbei? Und das Schlimme war ja gewesen, das war da, wo Enno quasi abgereist ist. Ich bin länger geblieben. Das heißt, für Enno war es egal. Er war fertig. Aber ich wollte ja mein Auto noch abholen. Und gut, für Enno war es halb egal, weil wir sind ja mit meinem Auto dann quasi dann weitergefahren. Also er musste so oder so warten. Aber beim Auto fällt mir gerade noch ein. Also ihr müsst wissen, wir machen das hier so ein bisschen Freestyle. Also es springt etwas hin und her. PDK-Flaggen.
Ja. Gott, das war... 2017, März, glaube ich.
Ja. So, vielleicht sollen wir erstmal erklären, PDK?
Genau, also es gibt kurz gesagt, um es knapp zusammenzufassen, es gibt zwei große Parteien in Kurdistan, die so groß und ganzen sich die Macht teilen. Und das Land ist so ein bisschen zweigeteilt. Der eine Teil ist, da hat die eine Partei die klare Vorherrschaft und im anderen Teil die andere, relativ simpel. Und wir waren im PDK-Land, das ist die größere Regierungspartei. Und wegen dem anstehenden Neujahrsfest, also das kurdische Neujahr, das da im März ist, gab es überall in den Straßenrändern Flaggen, Kurdistan-Flaggen und PDK-Flaggen. Und dann nehmen wir von allen ein paar und klappen die ganze Karre voll. Wenn das die Flaggen sind, die es gibt, los geht's. Und kam zum ersten Checkpoint und haben gesagt, okay, mit meinen umfangreichen Sorani-Kenntnissen in den Checkpoint gefahren. Die haben aber die Flaggen gesehen, haben gesagt, ey, haben sich gefreut. Und dann hat er gesagt, ey, Biji Kurdistan, also hier so, lang lebe Kurdistan. Er sagt, ja, Biji Kurdistan, fahr durch. Und dann haben wir gedacht, das ging ja einfach mit dem Checkpoint. Beim nächsten Mal probieren, haben gemerkt, je mehr Flaggen man dran hat und je mehr man Biji Kurdistan pullt, desto schneller kommt man durch den Checkpoint. Und dann bei einer Kontrolle, wo sie tatsächlich das Auto ein bisschen kontrollieren mussten, weil es in den Sicherheitsbereich ging, haben sie halt gesagt, so, bitte einmal aussteigen, einmal den Hund schnüffeln lassen und dann mal die Koffer gucken und, ey, ihr habt die Kurdistan und die PDK-Flaggen, hey Kumpel, sag das doch gleich, weiter geht's, tschüss.
Also man muss dazu sagen, das war nämlich am Flughafen Erbil gewesen, das war unser letzter Tag und wir haben den Wagen quasi, also direkt vorm Flughafen, also schon im Sicherheitsbereich, aber noch nicht im, also ich weiß nicht, wie erklärt man den Erbiler Flughafen?
Ja, die haben ein ganz gutes Konzept, also in Erbil, der kurdischen Hauptstadt, haben sie halt natürlich Sorge vor Anschlägen. Und damit man einfach nicht dicht rankommt, ist es so, wenn man mit dem Auto ranfährt, was anderes geht da nicht, dann kommt man erst zu so einer Art Vorkontrolle. Da müssen alle aussteigen, das Gepäck wird ein bisschen durchsucht, also so grob so eine Sichtprüfung und ein Hund schnüffelt es einmal ab und man wird so grob abgetastet, also dass man keine offensichtlichen großen Waffen mit reinbringt und dann geht es weiter. Und dann kann man das Auto parken und wird richtig durchleuchtet, so normale Flughafensicherheit. Und steigt dann aber erst in einen Shuttlebus und der fährt ein so 500 Meter zum Terminal. Das heißt, 500 Meter ungefähr vorm Terminal findet die erste ernsthafte Kontrolle statt und dann folgen die gleiche, wirklich exakt die gleiche mit Gepäck durchleuchten und abtasten durch den Metallrahmen noch zwei, dreimal, je nachdem, wo es hingeht. Aber man hat halt so mehrere Sicherheitsperimeter, die einfach die Prüfung wiederholen.
Ja, und der Car-Dealer ist quasi nach der ersten großen Sicherheitskontrolle, also genau, wo das Auto gecheckt wird, ja. Und quasi vor dem Arrival-Terminal, also genau. Arrival-Destination-Terminal. Und da sind wir dann quasi, haben unser Auto schon durch. Wir hatten halt zwei Kurdistan-Flaggen, also diese kleinen Autoflaggen, ja, die man quasi ins Fenster so reinmacht, genau. Davon hatten wir dann zwei PDK und zwei Kurdistan-Flaggen, die hatten wir alle schon abgebaut, weil wir wollten das Auto quasi wieder zurückgeben, lag alles im Kofferraum. Und dann hat gemerkt, die waren halt üblich distanziert, wie Flughafenpersonal eben ist, bis sie den Kofferraum aufgemacht haben, die Flaggen gesehen haben. Und dann wurde die Kontrolle halt mal so ein bisschen abgekürzt, kann man mal so sagen.
Alles gut, fahrt durch.
Und das ist halt. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen sprunghaft ist, aber ich glaube, wenn wir gerade schon bei Flughafenkontrollen sind, könnten wir die mal kurz einschieben, meine Lieblingsgeschichte.
Oh, wir sind ausgeflogen über Wien,
weil das eine ganz gute Verbindung ist.
Ich glaube, man muss eins muss man vorher sagen, damit man die ganze Geschichte in ihrer vollen Gänze versteht. Ich muss jetzt leider schon wieder sagen, wer meinem Instagram-Channel folgt, ein bisschen Schleichwerbung machen, kennt mein Dress halt eben. Das ist halt alles so leicht military-mäßig angehaucht.
So Khaki-Hose mit aufgesetzten Taschen, grünes T-Shirt.
Und man muss halt dazu sagen, teilweise Sachen, also ich war früher mal kurz bei der Bundeswehr gewesen, habe dementsprechend halt auch die alten Olivhemden und so weiter von der Bundeswehr mit nach Hause bekommen. Und für mich sind es mittlerweile normale Hemden, das heißt, die ziehe ich auch ganz normal an. Also
ja, und die sind halt praktisch.
Ja, kann man einsetzen. Aber man erkennt es halt irgendwie. Also wenn man in der Materie drin ist, erkennt man es. Und ich hatte damals einen amerikanischen medizinischen Rucksack gehabt, der halt eben in Amitan-Farben halt eben angemalt war. Also man muss fairerweise sagen, also ich wollte nicht, der war einfach nur billiger gewesen, mir war es egal. Und ich hatte halt noch eine Peschmerga, also eine Kurdistan-Flagge, draufgebappt gehabt auf dem Patch vorne. Und dann kam man die Sicherheitskontrolle irgendwie so das erste Mal durchgescannt.
Es war Kontingentwechsel von der Bundeswehr.
Dem Tag auch noch gewesen. Und der Rucksack wurde das erste Mal durchgescannt. Okay, gut. Haben die ein bisschen irritiert. Guck, haben nochmal durchgescannt. Ich war schon ein bisschen irritiert.
Weil normal bist du eigentlich viel Kram drin halt.
Weil normal muss man sagen, man wird eigentlich durchgewunken. Kleiner Exkurs zum Exkurs. Erste Reise vorne hatte ich Ennos Schutzweste und Helm quasi mit nach Hause genommen. War in meinem Koffer drin. Und wie man es, also die Leute, die mit der Materie vertraut sind, wissen, wenn eine Schutzweste im Koffer ist, sieht man jetzt auf dem Röntgenbild jetzt nicht so wahnsinnig viel. Mein Koffer wurde einmal aufgemacht, die sehen nur die Schutzweste, sagen so, Army, ich so, yes. Und dann Koffer direkt wieder zu, das war die Sicherheitskontrolle gewesen, so viel zu dem Thema. Und so ähnlich, und so war ich das halt quasi gewöhnt. Und dann wurde mein Bag nochmal durchgescannt, ich so, it's alright. Und dann sind sie halt wieder in ihren Höflichkeitsmodus quasi zurückgefahren, haben sich halt meine Klamotten angeguckt, haben sich den Dings angeguckt, mit der Kurdistan-Flagge drauf, und haben mich durchgewunken. Ich so, ja, okay, gut, ist halt so. Und wie Anna schon gesagt hat, wir sind halt über Wien geflogen, also mit Austrian quasi von Erbil nach Wien und in Wien dann umgestiegen, also Enno nach Berlin, ich nach Frankfurt. Und in Wien ist halt nochmal eine Sicherheitskontrolle.
Also wir gleichen nochmal beim Transit, ja.
Und da war es wieder so, mein Bag wurde einmal durchgezogen, oder dann war wieder irgendwas, wurde wieder zurückgezogen. Ich so, ey, was ist denn hier los mit dem Rucksack? Dann gucke ich so auf den Monitor, als er gerade zum zweiten Mal ist, und dann sehe ich so ganz viele längliche Abdrücke.
Alles Metall.
Und ich dann so, oh scheiße. Man muss dazu sagen, ich habe in meinem Rucksack halt eben Arterienklemmen, Scheren, Skalpelle, was man halt mal theoretisch brauchen könnte, war alles da gewesen. Und extra Skalpellklingen und hast du nicht gesehen. Und ja, dann habe ich halt gesagt, Leute, ich glaube, ich weiß, wo das Problem ist. Und dann habe ich halt quasi dann, wurde der Koffer zur Seite, haben gesagt, machen Sie es bitte auf. Und ich habe dann halt das Ding rausgeholt. Und dann hat die Frau halt schon so ein bisschen angefressen geguckt. Weil ich hatte dann halt wirklich irgendwie, ich glaube...
12 Skalpelle oder
so. Ja, also so 8, 9 Einmalskalpelle. Ja. Dann noch so 2 Halter, also wiederverwendbare. Und dann nochmal so 3, 4, 5 nur Skalpellklingen. Dann halt noch 2, 3 verschiedene chirurgische Scheren und so weiter. Und,
und wir kamen halt gerade von einem 4-Stunden-Flug mit 3 Sicherheitskontrollen vorher.
Ja. Und vor allen Dingen halt auch so im europäischen Luftraum und... fanden die halt nicht ganz so cool irgendwie. Und
aber sie waren trotzdem ein bisschen irritiert auch.
Also und ich meine, das Problem war halt gewesen, ich weiß nicht, wer von uns beiden mehr Probleme hatte, ernst zu bleiben, aber wir fanden es halt irgendwie ziemlich lustig.
Ich dachte,
Das also, ist ja nicht mein Koffer, ich kann natten, wie ich will.
Ja, ich war halt so eine Mischung aus peinlich berührt und, weil man muss dazu sagen, das war nicht mit Absicht. Wir waren halt irgendwie so ein bisschen am Hetzen gewesen.
Ja, stimmt, wir mussten ganz schnell im Flieger zurück
irgendwie. Ich habe halt alle möglichen Sachen rausgeholt. Also man muss dazu sagen, ich muss halt wirklich an einiges denken. Also die Notfallschere muss raus, die ganzen Kanülen müssen raus für IV-Zugänge und Flüssigkeit muss raus. Und hast du nicht gesehen, da habe ich halt einfach das übersehen. Weil die waren halt in so einem rückwärtigen Fach, was man nicht auf den ersten Blick sieht. Achso, ja stimmt. Und Nadel und Faden wurde auch gebaut. Also chirurgischer Faden, die haben ja auch noch so eine Dings dran. Das haben sie mir halt alles abgenommen. Ich so, okay, gut. Enno ist dann halt quasi weiter zu seinem Flug, ich bin weiter zu meinem Flug. Und habe halt gerade dann so eine Sprachnachricht geschickt. Da habe ich gesagt, ey Leute, ich wurde hier gerade in der Sicherheitskontrolle aufgehalten mit irgendwie 12 Skalpellen im Rucksack. Und neben mir standen halt so zwei Leute von irgendeiner deutschen NGO und die haben das dann logischerweise verstanden. Und ich sagte so, ey, ich bin hier gerade irgendwie durch 3 oder 4 Sicherheitskontrollen mit 12 Skalpellen im Handgepäck gekommen. Und die fragen mich dann so, ja, wie hast du das geschafft? Ich so, ah ja, Bischi Peschmerga und durch.
Also es ist auch wir, also insgesamt Flughafensicherheit finde ich immer ein bisschen sehr obskur. Ich bin zum Beispiel mit den schusssicheren Westen, Helmen, Nachtsichtgeräten und was ich alles bei hatte, also auch Nachtsichtlinsen für die Digitalkamera und so weiter, die haben mich nie ausgerufen und nie richtig Probleme mit gehabt. Ich habe halt regelmäßig diese Zettel im Koffer gehabt mit, wir haben ihren Koffer geöffnet. Aber das Geile ist, das muss ich echt mal sagen, ich weiß nicht, wer das am Flughafen Tegel macht, aber sie falten meine Sachen immer. Weil ich stopf die Scheiße immer einfach rein, den Koffer aufgemacht habe. Alles schön ordentlich. Mir fällt eine etwas andere Geschichte ein. Ich glaube, das ist eine der lustigsten. Da warst du nicht bei. Ich war in einem Peschmerga-Stützpunkt einen Abend lang und wir haben da auch gepennt mit jemandem Deutschen von einer NGO, der und draußen war so ein Dixie-Klo-Container oder sowas als Toilette. Ich hatte das vorher noch nicht richtig gesehen. So danach, ja. Und dann auf jeden Fall kam der Herr von der andere Deutsche rein und fing auf Deutsch an und sagte, hier die Toiletten und so. Also oft hat man in Kurdistan diese Loch im Boden Toiletten einfach. Und
die Geschichte ist gut.
Sagt er, dieses Loch im Boden und ich komme damit immer nicht klar und das irgendwie, nee, und das ist so klein und ich habe gesagt, ja, hab da nur so zugehört, sagt er, ja, alles doof, voll blöd und so. Muss dann auch zur Toilette, bin rausgegangen und dachte, komisch, war der woanders? Weil da war so eine europäische, normale Toilette. Und auf mich umgeguckt, also war so ein Duschcontainer, so Dusche, Toilette, Waschbecken und sowas halt. Dachte, egal, vielleicht, keine Ahnung, ist auch nicht so interessant, war halt woanders. Bin wieder reingegangen und in dem Moment kam jemand rein und sagt, irgendjemand hat in die Dusche gekackt. Woraufhin dieser NGO-Mitarbeiter recht peinlich berührt, der versuchte unauffällig auf seinen Stuhl zu setzen und nichts anmerken zu lassen. Seitdem weiß ich, wo ich nicht hinspende.
Also, können wir die andere Toilettengeschichte eigentlich erzählen?
Also, ich glaube, wenn das die ist, wir hatten eine... Wer war denn das? Das war Kawa, glaube ich.
Ja,
genau.
Kawa.
Kawa. Hallo Kawa. Ich kann den nächsten Podcast mit Kawa machen. Da sind
genau noch so viele Geschichten.
Das Lustige war, Kawa hat irgendeine Kurznachricht, eine Sprachmitteilung geschickt und sagt, wer jetzt hat uns angegriffen? Sagt alle okay? Nichts okay. Das Scheißhaus ist in die Luft geflogen. Die haben voll mit Mörsern das Klo erwischt. Ist dann okay, ich verstehe dein Kummer, aber dann geh doch auf ein anderes. Das andere ist 2 Stunden weg. Das war das Letzte. Ja, passiert.
Das war halt echt ein Highlight für sich. Ich schaue hier gerade noch, was haben wir auf unserer schlauen Liste stehen. Ich weiß gar nicht, wie lange
wir haben noch auf. 5 Minuten, dann haben wir 1 Stunde. Das dürfte eine gute Länge sein.
Ich würde sagen, dann machen wir eher hier eine Pause und machen einen 2. Podcast. Was mal die Geschichten, die wir hier noch haben. Das wird, glaube ich, eine etwas längere Story.
Also, liebe Leute, wir müssen einen 2. Teil machen, ganz offensichtlich. Aber das ist das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben.
Sagt einfach mal, wie es war.
Sagt uns, dass es gut war. Braucht ihr mehr? Wollt ihr anderes? Was interessiert euch? Haben sich Fragen ergeben? Wir kommen im zweiten Teil unter anderem zu Luxushotels und Spa-Resorts, wirklich 5-Sterne-Hotels und unsere
Suiten. Und zu Aufenthalten in Konsulaten, in diplomatischen Vertretungen, da gibt es auch ein paar ganz
Botschaften, Konsulate.
Dann gibt es noch Geschichten.
Disneyland.
Geschichten mit Tarnkleidung, die auch ganz interessant sind. Die Slimani-Geschichte, die ist ganz gut.
Ja. Wie man im Restaurant in eine Schießerei gerät, die eine kurdische Mutti löst.
Oder die Abenteuer zu Fuß in Kurdistan.
Ja.
Also wir haben hier, oh, und die Geschichte in Slimani mit dem Hotel, mit meiner Ausrüstung, die muss auch auf jeden Fall noch erzählt werden. Also natürlich nur, wenn ihr das wollt.
Genau, wenn ihr wollt. Wie heißt das immer? Lass ein Like da und
du guckst folgt mir auf YouTube,
folgt mir auf Instagram, YouTube und Snapchat. Klickt die Klingel mit dem...
Klickt einfach alles, was ihr finden könnt.
Ihr kennt das in den anderen Videos und Social-Media-Sachen. Genau das Gleiche machen, was Bibis Beauty Palace immer am Ende sagt. Nur bei uns.
So. Auf all unseren 10 Profilen, die wir haben.
Genau. Wir packen das in die Shownotes. Den Satz habe ich auch gelernt bei Tim. Gut, das war es hier aus unserer geheimen Secret Layer Location für Bösewichte. Wir haben knapp eine Stunde voll. Und wie gesagt, wir machen weiter, wenn ihr Interesse dran habt. Und da mache ich auch mal was mit Kava und anderen lustigen Leuten.
Ich habe gerade mal überschlagen. Auf meiner Liste stehen momentan, glaube ich, noch 15 Punkte drauf.
Wir machen noch ein paar. Bis dahin.
Natürlich, wenn ihr wollt.
Tschüss.
Gute Nacht.